Vernetzt, der Telekom-Podcast.
Was wir uns bei der Telekom fürs neue Jahr wünschen, ist ja logisch, noch mehr Glasfaser in den Wohnungen, damit ihr über das heimische WLAN stabil und zuverlässig ins Internet könnt. Aber wer kann in Deutschland eigentlich schon Glasfaser nutzen und wie entwickelt sich die Nachfrage nach den Gigabit-schnellen Anschlüssen? Das wollen wir heute in unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2025 besprechen, und zwar mit dem Chefökonom des Beratungsunternehmens EY.
Neu ist übrigens auch der Name unseres bewährten Telekom-Podcasts. Wir gehen ab sofort unter dem Motto Vernetzt auf Sendung, um über unseren Netzausbau zu berichten, genauso wie aber auch über digitalpolitische Themen oder unsere Konzernstrategie. Zu Gast viele Fachleute aus der Telekommunikationsbranche und unser Top-Management mit hochkarätigen Gästen. Moderiert wird Vernetzt, der Telekom-Podcast, weiterhin von Unternehmenssprecherinnen und Sprechern. Heute für euch wieder am Mikrofon die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt
und ich Sandra Rohrbach. Herzlich willkommen, und wir freuen uns, wieder loszulegen und euch in diesem Jahr viele aktuelle Netzthemen in unserem Vernetzt-Podcast zu präsentieren.
Zu Beginn des Jahres hat das Beratungsunternehmen EY in Zusammenarbeit mit der Telekom eine Glasfaserstudie präsentiert, die den aktuellen Stand des FTTH-Ausbaus und die künftigen Entwicklungen in den Blick nimmt. Autor dieser Studie ist Dr. Ferdinand Pavel, Chief Economist und Leiter volkswirtschaftliche Beratung bei der Beratungsgesellschaft EY. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns im Studio ist. Hallo, Herr Pavel.
Hallo zusammen. Ich freue mich ganz besonders, hier zu sein, auch vor allen Dingen zu dieser ersten Ausgabe.
Ja, da fangen wir auch direkt an, über ein ganz wichtiges Thema dieses Jahres zu sprechen, nämlich über Glasfaser. Herr Pavel, Ihre Glasfaserstudie besteht aus kompakten 24 Seiten mit vielen Grafiken und Tabellen, und gestützt haben Sie sich bei Ihren Auswertungen auf vorliegende Veröffentlichungen von Behörden, Verbänden und Unternehmen, und es gab Interviews mit Telekom-Mitarbeitenden. Heißt, Sie haben eine breite Zahlenbasis verwendet für Ihre Analysen, um zu dem Ergebnis zu kommen. Der Glasfasermarkt in Deutschland hat in den letzten Jahren eine enorme Dynamik erhalten. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht denn jetzt dar?
Ja, Dynamik stellt sich vor allen Dingen erstmal dar anhand der Akteure im Markt. Da geht es nicht um 3 oder 4 TKUs, die da im Wettbewerb stehen, sondern wir zählen im gesamten deutschen Markt ungefähr 250 Unternehmen, die in verschiedenen Funktionen, in verschiedener Art und Weise agieren. Und was die tun, ist, wenn man es insgesamt bewertet, eine ganze Menge. Wir haben im Moment, wenn wir uns anschauen, wie viele Haushalte in Deutschland werden versorgt, bei wie vielen Haushalten findet der Ausbau gerade statt und für wie viele gibt es glaubhafte oder belastbare Ankündigungen, dass Ausbau stattfinden wird, dann kommen wir insgesamt auf über 35 Millionen Haushalte. Das sind ungefähr 75% der Haushalte in Deutschland. Und was besonders positiv an dieser Dynamik ist, ist, dass sie ein Spiegel ist von Wettbewerb, von Infrastrukturwettbewerb. Das heißt im Prinzip das, was Regulierer und was die Wirtschaftspolitik will, was die Ökonomen freut. Denn Wettbewerb und Infrastrukturwettbewerb hat eine ganze Menge Vorteile. Er forciert den Kampf der Unternehmen um Marktanteile. Und das bedeutet, die Unternehmen müssen sich auf die Regionen zum Ausbau konzentrieren, wo sie einen vernünftigen Business Case haben, wo sie auch entsprechend eine Rendite in den Investitionen erzielen können. Das vermeidet erstmal die ineffiziente Verwendung von Mitteln. Und wenn Sie überlegen, Baukapazitäten beispielsweise sind knapp im Markt, da ist jeder Ausbau an einer ineffizienten Region natürlich ein Verlust, weil alternativ hätte man diese Kapazitäten auch anderswo einsetzen können, wo eine höhere Zahlungsbereitschaft beispielsweise bei den Verbrauchern ist. Also das ist einmal ein großer Vorteil von Infrastrukturwettbewerb. Der andere ist natürlich, dass er, wie kann man Kunden dazu bringen, auf die Netze zu gehen? Man muss ihnen was bieten. Und das heißt, Wettbewerb fördert auch Innovationen und fördert neuartige Dienste und günstige Preise. Und all das zusammen ist gut für den Kunden. Und deshalb diese Bewertung Infrastrukturwettbewerb ist positiv und ist das Wesentliche an der Dynamik, die wir festgestellt haben.
Sie haben ja auch festgestellt, es gibt eine steigende Nachfrage nach Glasfaser. Auch perspektivisch in den nächsten Jahren wird das natürlich irgendwie zunehmen. Was bedeutet das in Bezug auf die Versorgung der Haushalte? Passen diese beiden Bewegungen denn gut zueinander?
Also aus unserer Sicht passen sie gut zusammen. Der aktuelle Stand ist so, dass wir in diesem Jahr, in 2025, mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland haben werden, die mit Glasfaser versorgt sind. Das heißt, durch ihre Straßen, durch ihre Wohngebiete geht eine Glasfaserleitung hindurch und diese Haushalte haben die Möglichkeit, wenn sie denn wollen, auch einen Glasfaseranschluss zu buchen. Da sind wir so ein bisschen bei der kniffligen Geschichte. Also aktuell haben Sie mit einer intensiven Nutzung und einem Anschluss, sagen wir 250 Mbit pro Sekunde, das können Sie über Vectoring bekommen, haben Sie eigentlich einen ganz guten Anschluss und keine Notwendigkeit, zur Glasfaser zu wechseln. Das ist also im Moment, wäre der Business Case gar nicht so besonders groß. Jetzt verändert sich aber die Nachfrage oder der Bedarf nach Bandbreite und das ist weniger, dass die Leute erfahrenere Internetnutzer werden und einfach mehr brauchen, sondern es ist vor allen Dingen so, dass die Anwendungen selbst und die Dienste, denken Sie an die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, da wissen wir alle noch nicht genau, was da kommen wird, aber es ist klar, dass das erheblichen Zuwachs an Bandbreite erfordert und das alles muss abgebildet werden, auch in Zukunft. Das bedeutet für die ausbauenden Unternehmen, es verschiebt sich immer mehr Bedarf in die Glasfaser hinein. Also der Bedarf für Glasfaserleitungen wird größer. Das bedeutet für die Kunden, dass sie irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie feststellen, jetzt müsste ich eigentlich wechseln. Und dann ist die entscheidende Frage, ist zu dem Zeitpunkt der Haushalt bereits versorgt? Kann er dann einfach wechseln oder nicht? Wenn man es dann erst tun würde, das wäre viel zu spät. Also von daher ist es richtig, dass der Ausbau aktuell begonnen hat. Und es ist gut, wenn wir uns überlegen, im Moment brauchen wir es noch nicht so ganz zwingend. In Zukunft, wir schätzen 8 bis 10 Jahre, wird es im Prinzip jeder brauchen. Da sind wir jetzt an einem idealen Zeitpunkt, um eben diese Investitionen zu forcieren.
Herr Pavel, wir haben eben schon mal kurz über Wettbewerb und die Effizienz gesprochen. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf den Punkt der Wirtschaftlichkeit beim Glasfaserausbau. Von den Kritikern bekommt die Telekom ja oft zu hören, dass wir nur Geisternetze bauen würden und eigentlich an einer Vermarktung der Anschlüsse gar nicht interessiert wären. Wir antworten darauf ja immer, naja, die hohen Investitionen, die machen natürlich auch für uns als Telekom nur dann Sinn, wenn wir Kunden für diese Glasfaser bekommen. Würden Sie dem zustimmen?
Also auch die Telekom hat Investoren und auch bei der Telekom ist es so, dass wenn Gelder investiert werden und die Telekom ist im Moment der größte Investor unter den Glasfaserausbauenden Unternehmen, wenn man dies tut, dann muss es auch Rendite bringen. Und dann muss die Wirtschaftlichkeit stimmen. Und deshalb würde ich dem definitiv nicht zustimmen, sondern entscheidend für Investitionen ist immer die Wirtschaftlichkeit und das sind die Parameter, an denen hier gearbeitet wird. Es sind 2 Faktoren, die die Wirtschaftlichkeit bestimmen. Das ist einmal die Erlösseite und zum anderen sind es die Investitionskosten, die wir nennen das CapEx. Bei der Erlösseite ist es vor allen Dingen eben dieser Übergang von Homes Passed, also ein versorgter Haushalt, zu einem Haushalt, der tatsächlich einen Anschluss bestellt und einen Vertrag, Homes Connected, genau, der einen Vertrag abschließt. Und da wäre halt die Frage, was sind die Triggerpunkte, die Haushalte dazu bringen, dies zu tun? Und bei dem zweiten Teil, den Investitionskosten, da schaut man erstmal, wie kann man die bewerten? Da ist ein vernünftiges Maß, ein gängiges Maß, dass man sagt, was sind die CapEx je angeschlossener Haushalt? Die sind unterschiedlich in Deutschland, aber auch sonst wo auf der Welt. Also es hängt im Wesentlichen davon ab, wie dicht besiedelt ein Gebiet ist. Je dichter besiedelt es ist, wenn Sie eine Straße haben mit vielen Mehrfamilienhäusern und Sie legen da eine Leitung durch, die CapEx selber sind fixe Kosten, aber Sie können halt viele Haushalte dran anschließen. Das heißt, CapEx je Haushalt ist dann vergleichsweise günstig. Während wenn Sie eine Region haben mit nur Einfamilienhäusern oder vielleicht eine entlegene Region, wo sowieso wenig besiedelt ist, müssen Sie relativ viele Kilometer an Kabel legen, um überhaupt einen Haushalt anzuschließen. Das erklärt also schon mal, dass es hier Unterschiede gibt zwischen, sagen wir, Land und Stadt. Dann gibt es aber auch, und das ist für die Betrachtung von Wirtschaftlichkeit noch viel wichtiger, dann gibt es auch Unterschiede, die wir sehen, wenn wir es international vergleichen. Also wenn Sie diese Kosten, CapEx pro Haushalt in der Stadt, im Land, vergleichen zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern, dann stellen Sie fest, dass in Deutschland die Kosten ungefähr doppelt so hoch sind, sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich, als in vielen Vergleichsländern. Und dann stellt sich halt die Frage, woran liegt das? Und da kommt man dann in so Punkte wie beispielsweise Standards für die Verlegung. Da haben sie in Deutschland Erdverkabelung vorgeschrieben, eine relativ große Verlegetiefe und viele andere spezifische Vorschriften. Das ist in anderen Ländern anders. In Spanien beispielsweise mit sehr günstigen CapEx je Haushalt haben sie Freiluftverlegung. In Frankreich oder in England gibt es, das sind so die klassischen Beispiele, für einen geregelten Zugang zu bestehender Infrastruktur. Das heißt, da vermeiden sie den eigenen Tiefbau und können stattdessen die Kabel durch andere Infrastrukturen durchlegen. All dies sind Faktoren, an denen man drehen könnte und die die Wirtschaftlichkeit bestimmen. Und jetzt zurück zu der Frage, also Geisternetze, habe ich schon gesagt, sind es nicht, weil Geisternetze eben, man muss sie finanzieren und die Wirtschaftlichkeit muss gesichert sein. Und die Diskussion sollte sich daher aus unserer Sicht weniger um dieses Thema Geisternetz ja oder nein drehen, sondern eher auf diesen Punkt einzahlen, was können wir eigentlich tun, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.
Das ist ja dann auch immer eine Frage, die auch Richtung Politik und Regulierung geht. In Ihrer Studie halten Sie fest, dass zum Beispiel der Dreiklang von eigenwirtschaftlichem Ausbau, Ausbau und Kooperationen bzw. Förderung den Glasfaserausbau ja auch voranbringt. Welche Rolle spielt denn jetzt die Politik und die Regulierung dabei?
Na, mit Blick auf das, was wir gefunden haben, nämlich einen sich entwickelnden und intensiv werdenden Wettbewerb der Infrastrukturen, ist eigentlich klar, was die Politik machen muss, nämlich nicht in diesen Markt, in diesen Wettbewerb eingreifen, denn es entwickelt sich ja gerade das, was man will, sondern stattdessen gucken, wie können wir Rahmenbedingungen anpassen, um hier Unterstützung zu leisten. Was wir dann sehen, dieser Wettbewerb ist ja auch nicht nur, dass die Unternehmen gegeneinander versuchen, sich die Kunden streitig zu machen oder Kunden zu akquirieren, sondern an vielen Stellen merken die Unternehmen ja auch, dass es sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten, Kooperationen einzugehen. Kein Unternehmen hat sowas wie die eierlegende Wollmilchsau, mit der man alles machen kann. Jeder ist irgendwie angewiesen auf Zugänge oder Vorzüge, die andere Akteure haben. Ich hatte schon gesagt, Zugang zu passiver Infrastruktur ist ein wesentlicher Punkt, der Kosten senkt. Der andere Partner hat dann Internet-Services und eine gute, zuverlässige, aktive Infrastruktur. Das ist beispielsweise ein Erfolgsmodell, das wir in unserer Studie gesehen haben, in vielen Kooperationen, an denen die Deutsche Telekom beteiligt ist. Und auf der anderen Seite beispielsweise Kommunen, die haben die Glaubwürdigkeit vor Ort. Also wenn die sagen, dass Glasfaser die Technologie der Zukunft ist und man sollte wechseln, dann hat das halt eine andere Überzeugungskraft, als wenn es die ausbauenden Unternehmen selber sagen. Und aus diesem Schnitt zusammen ergibt sich erstmal eine gute Möglichkeit für Kooperationen und das wäre dann etwas, was die Politik unterstützen müsste.
Wir haben ja auch gesehen in der Studie, dass herausfordernd ja ist der Zugang ins Haus. Sie hatten ja gerade eben schon aufgemacht, das Thema, ne? Homes Passed zu Homes Connected. Also auch hier spielt ja offenbar die Kommunikation mit den Wohnungswirtschaften oder den Eigentümern eine besondere Rolle. Was haben Sie da gesehen oder entdeckt?
Na, erstmal ist das in der Tat der wichtigste Faktor. Wenn wir anfangen, von Homes Passed zu reden, dann heißt das erstmal nur, es liegt ein Kabel in der Straße. Damit verdient keiner Geld. Also entscheidend ist, dass man aus dieser Verbindung heraus Anschlüsse generiert. Und in Deutschland gibt es eben viele Mehrfamilienhäuser, wo die Eigentümerstruktur nicht immer einfach ist. Es gibt eine Wohnungswirtschaft, die hat wiederum eigene Interessen. Und dann gibt es eben viele Gebäude, die im Prinzip im Besitz sind von Wohnungseigentümergemeinschaften. Da ist zunächst mal unklar, wen muss man ansprechen. Dann ist unklar, wenn der Mieter einen Anschluss bestellt, ist der Eigentümer verpflichtet, dem zuzustimmen, beziehungsweise wenn er nicht zustimmen will, warum nicht? Oder es gibt die Zyklen, in denen diese Zustimmung stattfinden kann.
Diese Eigentümer.
Die einmal im Jahr tagen, genau. Und dann, wenn man das gerade verpasst hat, muss man dann ein Jahr warten, bis man den Anschluss tatsächlich bestellen kann. Da gibt es viele Punkte, die knifflig und schwierig sind. Ich denke auch der Zugang zu Grundbüchern und zu überhaupt Eigentümerinformationen. Was ja an vielen Stellen auch passieren kann, ist, dass Zustimmungen gegeben werden von Leuten, die gar nicht berechtigt sind. Zum Teil auch, weil die das gar nicht wissen. Also das wäre ein Feld, in dem eine ganze Menge getan werden kann, um diesen Abstimmungsprozess zu vereinfachen. Und das andere ist dann, dass man ja neben dieser Glasfaserleitung, die die Häuser verbindet, auch im Gebäude eine Verkabelung, eine Infrastruktur braucht. Und diese Inhouse-Verkabelung, häufig ist es so, dass die ausbauenden Unternehmen anbieten, das mit aufzubauen. Ist auch nicht immer der Fall. Auf jeden Fall bedarf es dann aber auch wieder der Einwilligung der Eigentümer. Es ist halt nochmal eine Investition am Gebäude, die hat Vorteile. Der Immobilienwert des Gebäudes wird gesteigert. Die hat aber auch Nachteile, weil es halt ein baulicher Eingriff im Haus ist. Das sind alles Dinge, die so ein bisschen schwierig abzuwägen sind. Es ist aber letztlich die Voraussetzung, ohne diese Inhouse-Verkabelung kann es keine Homes Activated geben und keine Nutzung von Glasfaserkabeln. Und deshalb sollte man auch überlegen, an dieser Stelle beispielsweise Anreize wie steuerliche Anreize zu nutzen, um hier entsprechend das Ganze ein bisschen anzuschieben.
Da kommen wir schon direkt auf den nächsten Punkt, Herr Pavel. Sie haben eben schon die Details angesprochen, die teils sehr tricky sein können. Und einiges, was den Bereich der Regulierungen bzw. der juristischen Vorschriften anbetrifft. Nun wird ja in Deutschland in wenigen Wochen gewählt. Was meinen Sie, wird in Bezug auf den Glasfaserausbau bzw. für die gesamte Telekom-Industrie hierzulande entscheidend sein, um den Ausbau weiter voranzubringen?
Also in einem zukünftigen Koalitionsvertrag, von dem wir alle ja noch nicht so genau wissen, wer da am Tisch sitzt und den verhandelt und wie lange das dauern wird. Aber was ich da reinschreiben würde, wäre zunächst einmal, dass diese Ausbaudynamik und dieser Prozess des sich bildenden Wettbewerbs, dass der erhalten und unterstützt werden muss und eben nicht durch irgendeine Art von Regulierung, die Gutes meint und meistens nicht das erzielt, was sie will, zerstört wird. Und das definiert dann auch die Rolle der Politik. Alles, was dann kommt, muss darauf abzielen, den Ausbau zu unterstützen. Durch im Prinzip Maßnahmen, wie ich die genannt habe, ob die jetzt so detailliert in einen Koalitionsvertrag hineinkommen, das wird man sehen. Was aber vor allen Dingen wichtig ist, ist eine Art von Grundsatzbekenntnis zur Rolle des Glasfasernetzausbaus für die Digitalisierung und gleichzeitig dann auch für die Bedeutung, Digitalisierung zum Erreichen von den größeren gesellschaftspolitischen Zielen, die wir haben. Beispielsweise die Bedeutung Digitalisierung für Klimaschutz oder Dekarbonisierung, für den Prozess der Umwandlung von beispielsweise Energiesystemen. Im Stromsektor haben wir das große Problem, also wir haben erneuerbare Energien, die lösen keine Emissionen aus, aber sie sind nicht regelbar. Das heißt, sie produzieren dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, produzieren sie Strom. Wenn sie es tun, sind sie unschlagbar günstig. Aber Problem ist eben, sie sind nicht regelbar. Man könnte, wenn man die Verbräuche besser steuert, hier erhebliche Glättungen der Nachfragekurve erreichen und damit insgesamt eine bessere Abstimmung von Angebot und Nachfrage. Geht so weit, dass man in energiewirtschaftlichen Kreisen, dass es da ein Konsens besteht, dahin, dass ohne eine solche smarte Aussteuerung der Nachfrage ein auf erneuerbare Energien basierendes Stromsystem, wie wir es in Deutschland aufbauen, nicht umsetzbar ist. Und wenn man so weit geht, dann muss man sagen, die Glasfaserkabel sind der erste Schritt dahin, um das zu realisieren und sind damit auch der erste Schritt für den Aufbau eines erneuerbaren Energiesystems in Deutschland, was eben dann auch zu vertretbaren Preisen und mit vertretbaren Kosten agieren kann. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt, neue Technologien. Ich hatte schon ganz am Anfang gesagt, künstliche Intelligenz. Das wird ein Megathema. Also wie sich das genau ausspielen wird, da gibt's viele Überlegungen dazu. Aber was wir zum Beispiel schon sehen, ist, dass vor allen Dingen in den USA massiv in Datenzentren ausgebaut wird. Das gibt große Anforderungen für den Bereich Energieversorgung. Es wird aber auch bedeuten, dass von diesen Datenzentren eine Menge Daten dann durch die Leitungen gehen werden. Und dafür braucht es Glasfaserkabel. KI und die Weiterentwicklung von KI wird die Grundlage dafür sein, dass wir auch in Europa unseren Wohlstand werden erhalten können und eine produktive Volkswirtschaft aufbauen oder weiter betreiben können. Also von daher, wenn wir die zwei Punkte mal zusammenzählen, die Bedeutung, die Rolle für Dekarbonisierung und Klimaschutz und eben für die Nutzung neuer Technologien, dann muss man eigentlich feststellen, und das müsste dann in den Koalitionsvertrag rein, dass es ein überragendes gesellschaftliches Interesse gibt für den Ausbau der digitalen Gigabitnetze.
Also müsste der Glasfaserausbau in einem wie auch immer gearteten Koalitionsvertrag eigentlich sehr weit oben stehen.
Absolut.
Herr Pavel, wir danken Ihnen jedenfalls ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in den Glasfasermarkt in Deutschland und dass Sie bei uns beim ersten Podcast des Jahres zu Gast waren. Und was uns natürlich vor allem freut, ist, dass Sie so einen positiven Blick auf die weitere Entwicklung des Netzausbaus mitgebracht haben.
Obwohl ja vor uns noch viele Herausforderungen liegen, wir da noch ordentlich viel zu baggern und zu buddeln haben, bevor wir bei dem Zielbild, was Sie gerade aufgemacht haben, auch tatsächlich landen.
Insofern ja, also bedanken wir uns fürs Kommen und wir bedanken uns bei unseren Zuhörenden fürs Zuhören zu unserem ersten Vernetzt-Podcast und sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht, hier zu sein und nochmal vielen Dank für die Ehre, bei der ersten Folge dabei gewesen zu sein.
Immer wieder gerne.
Wir danken Ihnen, Herr Pavel. Tschüss.
Tschüss.